Ja, einen wundervollen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid fit für das Thema heute. Es wird weitergehen, Glaubensgrundlagen. Es wird heute um Rechtfertigung gehen. Freust du dich, Dario? Es wird um Rechtfertigung gehen. Wir werden das Thema heute sehr intensiv behandeln. Wackelt so komisch, ne? Der hier. Ja, ein bisschen höher und dann fest, ne? Der Fettel lässt sich biegen da unten. Wunderbar. Ja, so ist das. Deswegen arbeite ich am Computer, ne? Da ist es einfacher. Ja, lass mich zum Anfang nochmal beten und dann werden wir ins Thema gehen. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass wir darin lesen dürfen und ja, dass wir darin Wahrheit finden dürfen für unser Leben, dass wir darin ja, Rettung finden dürfen. Du sagst es über dein Wort selbst. Lass uns heute über dein Wort erneut staunen, lass uns davon ja, verändern lassen, Herr. Dein Wort hat die Kraft dazu und gebrauche einfach ja, jetzt die Zeit, die wir in deinem Wort haben, dafür, Herr. Amen. Ich hatte vor, es müsste mittlerweile wahrscheinlich 4 Jahre oder so, ne, 3, 4 Jahre sowas um den Dreh, müsste das gewesen sein. Da hatte ich eine Situation, ich meine, ich war frisch mit Lina zusammen. Ich bin von Lina nach Hause gefahren. Und dann war ich so auf dem Weg nach Hause, George Marshall-Ring, da quasi gerade drauf gefahren. Und dann habe ich am Himmel ein großes Licht gesehen. Also ein ungewöhnlich großes Licht, ich konnte es nicht zuordnen. Es war jetzt keine besondere Vision, es war einfach, ich glaube, die von Truppenübungsplätzen, die haben da so ein Ding da hochgeschossen halt, ne? So eine Leuchtrakete. Und die habe ich gesehen und irgendwie dachte ich, irgendwie hat es mich in dem Moment daran erinnert, wie wird das wohl sein, wenn der Herr kommt halt, ne? Die Welt wird ihn sehen, er wird kommen vom Himmel herab, so wie er in den Himmel aufgefahren ist. Die Welt wird ihn sehen, es wird die Welt erschüttern. Und irgendwie in dem Moment, ich war schon lange gläubig, also 4 Jahre, ich bin mittlerweile 10 Jahre gläubig, so 6 Jahre werde ich da, 6, 7 Jahre werde ich da gläubig gewesen sein. Ich war Jugendleiter, also bei mir schien alles gut zu sein, war es vielleicht auch. Aber in dem Moment dachte ich, wenn Jesus jetzt wiederkommt, was wäre, wenn ich gar nicht bereit dafür wäre? Was wäre, wenn ich glaube, gerecht zu sein, aber es nicht bin? Und in dem Moment, ich hatte selten in meinem Leben, glaube ich, so eine Angst irgendwie wie in diesem Moment. Heutzutage wird man vielleicht von Panikattacken reden. Für Panikattacke hatte ich keine Zeit, ich war im Autofahren. Deswegen war ich da halt einfach sehr niedergeschlagen. Ich hatte sehr Angst. Dachte, aber was ist, wenn das so ist? Der Herr kommt und ich bin irgendwie gar nicht bereit. Und dachte, ich würde für ihn leben, aber tue es gar nicht. Dieses Thema heute wird hoffentlich Gewissheit in diese Frage reinbringen. Was bedeutet es, dass Jesus mich gerechtfertigt hat? Wie erlange ich das? Werden wahrscheinlich sogar eher 2 Teile werden, weil die so nah beieinander sind, Rechtfertigung und Glaube. Wir werden uns heute aber nur Rechtfertigung anschauen, weil das schon genug für sich ist, glaube ich. Ich möchte mit Matthäus 5, Vers 20 starten. Da sagt Jesus selbst, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich lese hier nochmal Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Krasse Worte. Wirklich, wirklich krasse Worte. Und ich glaube, um zu verstehen, was das bedeutet, um zu verstehen, was Gerechtigkeit bedeutet, was Rechtfertigung bedeutet, müssen wir verstehen, was Gericht bedeutet. Was bedeutet Gericht in der Bibel? Und ich, für uns ist es nichts Neues, aber es ist ein sehr, sehr angefeindetes Bild in der Welt. Die Welt heutzutage ist nicht mehr, findet die Hölle nicht mehr so schön. Den Begriff der Hölle, das Gedankengut der Hölle, dass es die Hölle gibt, ne? Also wir kennen das aus der Welt, wir kennen das aber auch aus vielen liberalen Gemeinden, dass sie sagen, ja, also das mit der Hölle und so weiter, das gibt es wahrscheinlich nicht. Also Gott liebt uns ja halt, ne? Tatsächlich, ein bisschen zufällig, weiß einer zufällig, wer am meisten in der Bibel über die Hölle redet? Es ist Jesus selbst, ja. Jesus selbst redet am meisten aus der Bibel über die Hölle. In verschiedenen Formen, über den Hades, über die Hölle, über das Jenseits, Totenreich und so weiter und so fort. Halt, ne? Also es ist eine Lehre, die Jesus selber gelehrt hat, die Jesus geglaubt hat und die wahr ist. Ein paar Verse, ein paar Ausschnitte. Matthäus 5, 22, wo wir jetzt gerade schon da waren, zwei Verse später. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, das heißt sowas wie Vollidiot, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Matthäus 5, 29, sieben Verse später. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anschluss zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ein Vers später. Und wenn deine rechte Hand die Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Die Hölle ist kein ausgedachter Ort. Sie ist kein Ort, um dir Angst zu machen, damit du dich benimmst. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich von euren Eltern, ich kenne das von meinen Eltern. Mir wurde damals immer, ist glaube ich so ein russisches Ding, mir wurde damals immer von Babai erzählt. Kennt jemand Babai? Hat sich vielleicht auch meine Mama einfach ausgedacht. Ich hatte Albträume von den Typen. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Typ ist, aber ich habe den mir vorgestellt wie einen Typen. Ich hatte Albträume davon, wie der einen Haken in mein Fenster wirft und dann die Hauswand hochkommt und mich heimsucht. Und das war immer die Drohung. Also wenn du jetzt was Böses tust, dann kommt er bei. Ne? Die Hölle ist aber nicht ein ausgedachter Ort, um uns zum Gehorsam zu zwingen. Die Hölle ist der Ort, an dem Gott Gericht ausüben wird, ewig. Und Gottes Gericht, also wie gesagt, es kommt ganz oft das Argument, ja, aber Gott liebt doch und so weiter. Gott hat sich nicht verändert und Gott hat damals schon Gericht ausgeübt. Damals sogar tatsächlich hier in der Welt und nicht erst nach unserem Leben, nicht erst nach dem jüngsten Gericht, wie man es nennt, sondern im Hier und Jetzt. Und dieses Gericht war immer schwer zu ertragen. Es war nie so, dass Gott gesagt hat, ja komm, also einmal drücke ich noch ein Auge zu. Oder, ist gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, Gott hat Sünde so sehr gezürnt, dass er gesagt hat, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Das war's. Also wir kennen das von der Arche Noah, also von der Geschichte von Noah. Gott, der sich da eine Familie raussucht und sagt, so, in dieser Welt seid ihr irgendwie die einzigen Gerechten. Oder Noah, du bist der einzige Gerechte und deswegen will ich deiner Familie und deinem Stammbaum Gnade schenken. Aber den Rest werde ich vernichten. Was bedeutet das? In meinem Kopf war das ganz oft so, dass die Arche Noah quasi bei einem schönen Regenbogen über See gleitet und alles gut ist. Ich glaube, und das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich denke, die liegt sehr nahe, dass das damals wirklich grausam gewesen sein muss. Stell dir vor, du bist auf diesem Schiff. Und auf einmal fangen die Wasser an zu steigen. Knie hoch, Hüft hoch, Schulter hoch. Du merkst, okay, ich muss nur noch schwimmen, ich kann nur noch schwimmen, ich kann nirgendwo hin. Und du klopfst an diese Arche, lass mich rein, ich brauche Rettung. Und da ist ein Noah, der gerettet ist. Und dann irgendwann mal Leichen, die ertrunken sind, die dann so auf der Oberfläche vielleicht rumschwimmen, bis sie irgendwann mal verwesen und in die Tiefen des Meeres oder des Wassers halt hinabgleiten. Sodom und Gomorra, Gott, der so Gericht ausübt, dass er sagt, so, ich werde diese Stadt hier vernichten und es wird Schwefel vom Himmel herabkommen. Abraham und Lot laufen von der Stadt weg. Gott sagt ihnen, guckt nicht zurück, aber ich will nicht wissen, wie sich das angehört hat. Schwefel, der vom Himmel herabfällt und du hast Menschen, die schreien bei lebendigem Leibe vom Schwefel zerfressen werden. Grausam, also grausames Gericht. Widerspricht das nicht Gottes Wesen? Die Bibel ist da ganz klar, es widerspricht nicht Gottes Wesen, es untermauert es. Weil Gott so gerecht ist, dass er Sünde bestrafen muss. Dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann, weil er sonst nicht gerecht wäre. Gott ist gerecht und er ist der gerechte Richter. Römer 2 können wir gerne mal lesen. Römer 2, die Verse 5 bis 11. Auch krasse Verse über genau das eben. Wir befinden uns da in Römer in einem Abschnitt, wo es darum geht, dass jeder vor Gott schuldig geworden ist. Egal, ob du Jude warst, egal, ob du Heide warst. Also jeder ist vor Gott schuldig und er sagt hier, ab Vers 5, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausharren in gutem Werk verherrlicht und Ehre und Unvergänglichkeit suchen ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Es ist ganz klar, Gott wird richten. Und die Bibel sagt, hier, ich finde es krass formuliert, und wir dürfen uns auch, also wir leben heutzutage in einer Zeit, wo man versucht, die Hölle halt zu ignorieren, auch in unseren Kreisen. Es ist eine Realität und die Bibel sagt, Drangsal und Angst, also Vers 9, Kapitel 2, Vers 9, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Also fürchte dich wirklich, wenn du nicht gerecht bist vor Gott. Eine krasse Wahrheit, über die die Bibel hier spricht. Und die Bibel fällt ein klares Urteil darüber, wer jetzt diesem Gericht verfallen sein wird. Römer 3, Kapitel später, Vers 9, was nun haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn haben sowohl Juden als auch Griechen, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Niemand, der so gerecht wäre, wir haben am Anfang den Vers aus Matthäus 5, Vers 20 gelesen, wenn unsere Gerechtigkeit die der Pharisäer nicht bei weitem übertrifft, so werden wir keinesfalls ins Reich des Himmels reinkommen. Und die Bibel sagt dir ganz klar und fällt ein Urteil über jeden von uns, du bist nicht gerecht genug für den Himmel. Keine Chance. Und die Bibel liefert dir zwei Gründe dafür, warum das so ist. Es gibt zwei Gründe dafür, warum jeder von uns die Hölle verdient hat. Der erste ist, für das, was du tust, hast du die Hölle verdient. Das heißt, durch deine alltägliche Sünde. Wir können jetzt die ganze Bergpredigt durchgehen. Jesus zeigt da ganz gut auf, was Sünde ist, was alles Sünde ist. Römer 3, Verse 19 bis 20, also ein bisschen drunter, nach dem, was wir gerade gelesen haben. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also die Bibel sagt, Gott hat irgendwann mal ein Gesetz gegeben. Und dieses Gesetz war dafür da, dass du erkennst, dass du schuldig bist vor Gott. Das Gesetz hatte erstmal keinen weiteren, tieferen Zweck im Sinne von, wenn du das hier hältst, dann wirst du gerecht vor Gott. Nein, die Bibel ist da ganz klar, das Gesetz war dafür gegeben, dass du merkst, ich habe vor Gott keine Chance. Gar keine Chance. Es war dafür da, damit du erkennst, dass du ein Sünder bist. Und Gott wird dich eben für das richten, was du tust. Also jede Gesetzesübertretung. Und das ist ganz spannend, weil das nicht das Einzige ist, was dich im Endeffekt für die Hölle qualifiziert in dem Sinne. Sondern wir haben jetzt zum Beispiel Römer 5, Vers 19. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Also einmal verdienst du die Hölle für das, was du tust, für die Ungerechtigkeit, die wir jeden Tag ausüben, jeder von uns. Und das ist keiner, der auch nur ansatzweise gerecht wäre. Und auf der anderen Seite verdienst du die Hölle für das, was du bist. Ein Sünder. Das ist die Bibel redet davon zweierlei Ungerechtigkeit. Ich bin ungerecht für das, was ich tue, und ich bin ungerecht, weil ich halt der Nachkomme Adams bin. Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen, warum das so wichtig ist, dass wir auf zweierlei Art und Weise ungerecht sind. Wenn du jetzt quasi isoliert aufwächst, wir nehmen dich und wir packen dich in eine Box, sagen wir mal, du könntest da überleben, wir schieben dir mal wieder Essen reinhalten und lassen dich so bis zu deinem Tod in dieser Box. Die Bibel verurteilt vor allem Dinge, die halt zwischenmenschlich geschehen, auch welche, die in Bezug auf Gott geschehen, das Gesetz aber vor allem in diesem Bereich tätig. Das heißt, du bist in dieser Box und du kannst ja niemanden anlügen, kannst vielleicht noch nicht mal sprechen. Du kannst nicht jemanden umbringen, du kannst nicht deinen Eltern ungehorsam sein. Du bist ja in dieser Box isoliert. Hast vielleicht gar nichts Böses getan, und das ist ja auch das, was man oft in dieser Welt dann hört, wenn du mit Leuten redest, die Gott nicht kennen, die sagen, ja, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich mache doch gar nicht so viel Schlechtes. Ganz abgesehen davon, dass es so ist, ist nicht nur das der Grund, warum wir in die Hölle kommen, warum wir ungerecht sind, sondern weil wir Nachkommen Adams sind und weil wir seine Sünde und seine Stellung zu Gott geerbt haben. Den Punkt müssen wir verstehen, um nachher Gerechtigkeit verstehen zu können, Rechtfertigung verstehen zu können, Jesu Leben verstehen zu können. Und ich möchte hier schon mal den ersten Strich ziehen und sagen, boah, wenn du noch nicht gerechtfertigt vor Gott bist, dann renn zu ihm. Sei dir gewiss, dass du gerecht vor Gott bist, dass du gerechtfertigt bist. Wir werden uns gleich angucken, was das bedeutet, aber entfliehe diesem Gericht. Es wartet auf alle, die nicht gerechtfertigt sind vor Gott. Würden wir hier stehen bleiben, wäre das also eine ziemlich ernüchternde Predigt, glaube ich. Also sie würde uns wahrscheinlich niederschmettern. Ich würde nach Hause gehen, wenn ich hier zuhören würde, und ja, würde bitterlich weinen. Es gab Leute vor unserer Zeit, das kann man sich heutzutage kaum vorstellen, die haben bitterlich geweint darüber, dass sie nicht wussten, ob sie wirklich errettet sind oder nicht. Ich denke zum Beispiel an Whitfield, ein Prediger zu damaliger Zeit, der war sich so unsicher über seine Errettung. Der hat gesagt, boah Gott, zeig mir das irgendwie. Ich faste, der hat bis zu seinem Tod fast gefastet. Also nicht jetzt über 30, 40 Jahre, sondern der hat sich fast tot gefastet, weil er gesagt hat, Gott, ich werde erst wieder essen, wenn du mir zeigst, dass ich wirklich gerechtfertigt bin. Und ich wünsche dir wirklich dieses Streben nach Gerechtigkeit, wenn das noch nicht in deinem Herzen ist. Wenn wir stehen bleiben, wäre das sehr, sehr erschreckend. Römer 3, Vers 21 bis 26 möchte ich mit euch aber lesen und auseinandernehmen, weil das wirklich herrliche Verse sind. Römer 3, Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als sein Sühnemittel, durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der Glaubens an Jesus ist. Sehr, sehr schwierig, also rein deutsch, intellektuell sehr, sehr schwierige Sätze, sehr schwierig zu verstehen, was er überhaupt meint, der Paulus hier. Ich finde immer so schön, hat mich immer sehr begeistert, dass selbst Petrus am Ende des zweiten Petrusbriefes sagt, die Briefe von Paulus sind halt schon schwer zu verstehen. Also sind schon gut, aber sind schon sehr schwer zu verstehen. Und genau das, also so geht es mir hier, sehr, sehr tiefe Gedanken, sehr, sehr schwierige Gedanken, aber ich glaube, sehr wichtige Gedanken, um uns Sicherheit zu geben in unserer Rechtfertigung. Wir alle werden umsonst gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus. Und er ist ein Sühnemittel oder das Sühnemittel zu unserer Erlösung durch den Glauben an sein Blut. Das steht hier drin. Ne? Können wir jetzt nochmal lesen. Lassen wir. Könnt ihr zu Hause nochmal aufarbeiten. Durch den Glauben an sein Blut wird er zu unserem Sühnemittel. Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast, aber die Frage kam mir sehr schnell, warum durch Jesu Blut? Also warum musste Jesu bluten eigentlich? Ne? Jesus hätte ja auch, der hätte ja auf die Welt kommen können, vielleicht im Alter von 12, 13, 14, hätte Gott, der Vater, gesagt, so Herzinfarkt, was auch immer, plötzlicher Hirntod. Und Jesus, ja, wäre dann halt irgendwie tot und hätte für die Sünde gesühnt. Warum durch sein Blut? Warum ist sein Blut so wichtig? Und da sehen wir, und ich glaube, wir können darüber staunen, wie Gott, der Vater, dieses Errettungswerk ja irgendwie konstruiert und architektiert hat. Und ja, wir können darüber staunen, was hier passiert. Wir kennen alle die Geschichte von Israel und dem Passahlamm, die Erstgeburt der Leute in Ägypten sollte sterben. Und es gibt einen Ausweg, das geschlachtete Lamm und die mit Blut bemalten Türpfosten, die den Todesengel an deiner Tür vorbeifliegen lassen. Rote Türpfosten haben noch nie vom Tod errettet. Was hat stattdessen vom Tod errettet? Auch damals schon. Die Leute haben geglaubt, dass das Blut des Lammes den Tod vorüberziehen lassen wird. Jesus im Neuen Testament nimmt genau dieses Bild des Passa und sagt so, das bin ich. Das nächste Mal, wenn ihr esst und trinkt zu meinem Gedächtnis. Gott hat das so wunderbar und über tausende Jahre konzipiert. Es ist einfach nur zum Staunen, wie Gott seine Errettung hier geplant hat. Und wenn wir an sein Blut glauben, dann ist unsere Schuld bezahlt. Das ist das, was hier steht. Wenn wir glauben, dass Jesu Blut genügt, dann ist unsere Schuld bezahlt. Eine Frage, die man hier stellen könnte, möchte ich kurz noch aufgreifen. Wie kann es gerecht sein, dass Jesu Blut für meine Ungerechtigkeit bezahlt? Wie kann es sein, dass jemand stellvertretend bezahlt? Hört sich für uns gerade im Glaubenskontext, hört sich das immer sehr abstrakt an. Aus dem alltäglichen Leben ist das etwas, was wir hoffentlich kennen. Ne? Man ist auf dem ersten Date, irgendwann mal kommt der Kellner und dann sagst du, ja, wir würden gerne zahlen halt. Ne? Dann kommt er und dann zahle ich für Lina, und habe das damals dann gemacht, meinetwegen, zahle für Lina, und was passiert? Ich habe für sie gezahlt. Habe ich ihr Essen gegessen? Nein. Ein bisschen vielleicht, aber damals, ne? Das passt jetzt nicht ins Beispiel, aber Lina hat das damals gegessen, aber ich habe dafür gezahlt. War das Essen jetzt umsonst? Nein, das war nicht umsonst. Jemand hat dafür gezahlt, aber ich habe gezahlt und nicht Lina. Und so können wir, glaube ich, unsere Errettung durch Jesu Blut verstehen. Jesus hat bezahlt. Hat die Schuld dann kein Gericht mehr gefordert? Nein, überhaupt nicht. Jesus hat es halt bezahlt, aber es fordert für mich kein Gericht mehr. Ich bin nicht mehr schuldig. Man könnte jetzt hier an der Stelle noch einen Exkurs, Sühnedeckel machen und so weiter und so fort. Sparen wir uns, weil das zu viel Zeit nehmen würde. Aber wir haben gerade darüber geredet, dass wir auf zweierlei Art schuldig sind. Wir sind auf einer Seite schuldig für das, was wir tun. Wir sind auf der anderen Seite schuldig für das, was wir sind. Jesus hat jetzt für unsere Schuld, das heißt das, was wir getan haben, bezahlt. Okay, das heißt, wir haben das Gericht, das uns erreichen würde, das wurde bereits empfangen von Jesus. Es ist bezahlt. Also könnten wir die Tür hier schließen, gedanklich. Ne? Es bleibt die andere Tür noch offen. Was passiert damit? Ich bin ja klar, für meine Schuld wurde bezahlt, aber trotzdem bin ich ein Sünder. Und jetzt kommt eine Antwort darauf, die uns, glaube ich, auch erklärt, warum Jesus so leben musste, wie er gelebt hat. Warum Jesus 33 Jahre, so Pi mal Daumen, auf dieser Welt unterwegs war, dem Volk gedient hat und Jesus am Ende sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Jedes Komma hat Jesus erfüllt vom Gesetz. Und auch diese Gerechtigkeit, das ist eben das Schöne, wenn wir Römer 5, Vers 19 lesen, haben wir gerade schon gelesen, aber ich glaube, jetzt kriegt er für uns nochmal eine andere Tiefe. Denn so viele durch den Ungehorsam des einen, da geht es um unsere Stellung, durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Okay, es wird nicht nur für deine Schuld bezahlt, sondern du wirst auch, deine Stellung verändert sich. Man redet da von passiver und aktiver Gerechtigkeit. Für den Himmel musst du nicht nur passiv gerecht sein, das heißt, dass deine Schuld gesühnt wurde, sondern du musst eben auch gerecht sein, so wie Jesus war. Und so hat Jesus in diesem Konstrukt der Errettung sein Leben mit deinem getauscht und seine Stellung mit deiner getauscht. Hat Jesus, vielleicht ein wichtiger Gedanke, war Jesus am Kreuz sündig, als er es getan hat? Nein, war er nicht. Er wurde zur Sünde gemacht oder er wurde als Sünde gehalten von Gott. Er wurde von Gott so angesehen und hat diesen Preis bezahlt. Aber Jesus war Gott, Jesus war nicht sündig. Das wäre ein falscher Rückschluss, den wir da ziehen würden. Lass uns in Römer 3 noch weiterlesen. Beziehungsweise ab Vers 25, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, eben die Stellung. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, unsere Stellung. In der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo ist nun der Ruhm? Vers 27, wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das ist eine der zentralsten Lehren, die uns die Bibel hier liefert, die für unser Glaubensleben essentiell sind, die wir verstehen müssen, um zu verstehen, wie wir jetzt vor Gott stehen und um Gewissheit für unser Leben zu kriegen, beziehungsweise für unser Leben nach unserem Leben, für unser ewiges Leben oder den ewigen Tod. Also Jesus sagt hier, oder Paulus sagt hier, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Wir werden uns in 2 Wochen, das ist glaube ich, werden wir uns Glauben als Thema nochmal anschauen, wenn wir sehr speziell nochmal darauf eingehen. Aber hier an der Stelle geht es eben noch nicht um Glauben, sondern wir sagen, ja klar, wir wurden gerechtfertigt aus Glauben, ohne Werke. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nichts, überhaupt nichts hinzutun kannst zu deiner Errettung. Wenn Gott oder wenn Jesus 99% deiner Errettung gewährleisten würde und du müsstest nur 1% hinzutun, du würdest es vermasseln. Glaub mir, du würdest es vermasseln. Jesus hat 100% deiner Errettung ohne ein einziges Werk von dir bereitgestellt, zur Verfügung gestellt. Jetzt könnte man sagen, das ist oft ein Irrglaube, den man hat, ich muss aber glauben. Glaube ist ja ein Werk. Nee, der ist ein Gedankenfehler, der Glaube ist kein Werk. Der Glaube an Jesu Rechtfertigung ist kein Werk, weil der Glaube dich nicht errettet. Jesu Werk errettet dich. Der Glaube ist das Mittel, damit dir das teilhaftig wird. Schwer zu verstehender Satz, der Glaube selbst errettet dich nicht, er ist das Mittel, damit dir die Rechtfertigung zuteil wird. Lass es mir dir mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du kriegst einen Brief. Da steht, Louis, du bist Millionenerbe, Milliardenerbe sogar. Ne? Ich kriege ganz oft so welche E-Mails, ich weiß nicht, wie es euch geht, von irgendwelchen Abubakar, Al-Jawad, irgendwas, der sagt mir halt, dass ich Milliardenerbe bin. Ich glaube das halt in der Regel nicht. Ne? So, aber jetzt stell dir mal vor, in deinem Szenario, Louis, du bist Milliardenerbe geworden. Das Erbe steht bereit, ob du es annimmst oder nicht. Das Erbe verändert sich dadurch nicht. Die Milliarden sind da, die warten darauf, abgeholt zu werden. Aber je nachdem, wie du damit umgehst, wird es für dich teilhaftig oder eben nicht. Und genauso ist es bei Jesu Werk am Kreuz, dieses Errettungswerk. Es ist in sich vollständig. Nicht mal dein Glaube tut zu diesem Werk irgendwas bei. Rechtfertigung ist nur bei Jesus, weg von Werken. Aber du musst glauben, damit dir das zuteil wird. Und dieser Gedanke ist so befreiend. Lasst ihn mich für euch einmal ausführen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass dir kein Werk Rechtfertigung gibt. Das haben wir gerade besprochen, haben wir, glaube ich, ausführlich gezeigt. Es bedeutet aber auch, dass dir kein Werk Rechtfertigung nimmt. Warum? Wenn dir ein Werk Rechtfertigung nehmen würde, dann wäre deine Rechtfertigung aus Werken, weil du etwas tun musst, um diese Rechtfertigung zu behalten. Sie ist es aber nicht. Die Rechtfertigung ist ohne Werk, ohne ein Werk von dir. Punkt. Das gibt Freiheit. Das gibt Freiheit, dass ich weiß, nicht mehr meine dunkelsten Stunden, die ich vielleicht habe, wo mir der Glaube fehlt, wo ich zweifle, wo sonst irgendwas ist. Nicht mehr das macht irgendwas an Jesu Errettungswerk wett. Sondern ganz ohne mein Werk darf ich das ja erleben. Wir nähern uns dem Ende und ich möchte einen Einwand noch behandeln. Man könnte jetzt sagen, Jakobus, das wird halt ganz oft dann als Vers genommen, der dem halt widersprechen soll, weil Jakobus sich um Gerechtigkeit bzw. um Werke dreht. Dass wir Werke tun müssen als Errettete. Und jetzt sagt Jakobus in Jakobus 18 bis 29, Jakobus 2, Vers 18 bis 29, aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, und nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm, auf einen anderen Weg hinausließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Gerade Vers 24 wird dann halt genommen, wird gesagt, so Jakobus sagt aber, ihr seht also, dass der Glaube, das Rechtfertigung, ihr seht aber, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Also man könnte meinen, Jakobus widerspricht hier ja Paulus. Paulus sagt, ihr werdet allein aus Glauben, nicht aus Werken gerechtfertigt. Jakobus sagt ja, ihr werdet nicht nur aus Glauben, sondern auch aus Werken gerechtfertigt. Die Bibel widerspricht sich nicht, ist uns klar. Aber trotzdem könnte man meinen, dass die Bibel sich hier widerspricht. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Ich glaube, der Kontext zeigt uns ganz deutlich, und da bräuchten wir uns noch nicht mal so jetzt mit den Begriffen aufhalten. Der Kontext zeigt uns ganz, ganz deutlich, dass Werke unseren Glauben bestätigen. Okay? Heißt im Umkehrschluss, ich bin Christ geworden, ich bin gerechtfertigt, und dann werden Werke folgen. Diese Werke beweisen, dass ich glaube, also dass ich wirklich gläubig bin, dass ich wirklich gerechtfertigt bin. Sind da keine Werke danach, dann bist du nicht wegen den Werken nicht mehr gerechtfertigt, sondern dann bist du wahrscheinlich nie gerechtfertigt gewesen, weil sonst würden Werke aus dir rauskommen, gute Werke aus dir rauskommen. Tatsächlich ist der Begriff halt hier rechtfertigen ein schwieriger Begriff, ist im Deutschen wie im Griechischen tatsächlich ein schwieriger Begriff. Ich bin kein Griechisch-Künstler, kein Griechisch-Kenner, aber es ist eigentlich ganz bekannt, dass es hier um den Begriff Dikaiao geht, heißt rechtfertigen, heißt und ist tatsächlich im Griechischen genauso wie im Deutschen. Denn das heißt, stellen wir uns mal vor, ich bin vor Gericht, dann kann ich wirklich unschuldig sein und bin entsprechend gerecht oder gerechtfertigt. Es gibt aber auch Situationen, meine Frau kommt nach Hause, ich sollte die Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, dann fange ich an, mich recht zu fertigen. Ist der gleiche Begriff. Ne? Tatsächlich ist es im Griechischen auch der gleiche Begriff. Sich rechtfertigen und wirklich gerechtfertigt sein. Sich rechtfertigen heißt, zu erklären, warum der Zustand so ist, wie er ist. Und genau das sind Werke. Werke zeigen deinen Zustand. Die Werke machen nicht deinen Zustand, sie zeigen deinen Zustand. Die Bibel ist da ganz unmissverständlich, dass wir nur aus Glauben gerechtfertigt werden, nicht aus Werken. Römer 6 ist da auch sehr eindeutig. Ich werde das jetzt nicht mehr ausführen. Ich möchte uns noch einmal ermahnen zum Schluss vielleicht. Die Bibel ist ganz klar. Auf Glaube, auf Rechtfertigung folgt eben die Rechtfertigung, deine Rechtfertigung. Ja, hört sich jetzt wieder komplizierter an, als es eigentlich sein muss. Wenn du wirklich errettet bist, dann werden gute Werke daraus folgen. Das heißt also für uns als Christen, und den Einwand behandelt Römer 6 halt, ne, weil das die logische Schlussfolgerung ist. Ja, wenn kein Werk mehr was an meiner Gerechtigkeit ändern kann, dann kann ich ja leben, wie ich will. Und die Bibel ist da ganz klar, nein, kannst du nicht. Du kannst nicht leben, wie du willst, nachdem du gerechtfertigt worden bist. Sondern wenn du wirklich gerechtfertigt worden bist, dann wird dir etwas an Gerechtigkeit liegen. Dann wird dir etwas daran liegen, Gott gefallen zu wollen. Und wenn du das nicht in deinem Leben hast und denkst, ja, Freiheit, alles gut, ich kann ja machen, was ich will. Jesus hat mich ja frei gemacht. Dann hast du einen wichtigen Aspekt von Rechtfertigung nicht verstanden. Du bist nicht gerechtfertigt, um in dieser Welt zu wandeln, um in Sünde zu wandeln. Du bist gerechtfertigt, um Gott zu dienen und für ihn zu leben. Ja, und alle anderen, die für sich klar haben, ey, ich bin gerecht vor Gott, da möchte ich, hoffe ich, dass dieses Erlösungswerk euch im Staunen lässt und Gott ja einfach anbeten lässt. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du ja so wunderbar gewirkt hast. dieses Werk vom Kreuz her, dass wir darüber staunen dürfen, Herr. Ja, und dass es so, ja, so komplex, Herr, und doch so einfach ist. Das, was nötig ist, um errettet zu werden, Herr, ist nicht, das alles in voller Breite zu verstehen, ja, das wäre wieder ein Werk. Nein, das ist so einfach wie genial. Glaube an dich, das, was du hier verheißt in deinem Wort. Glaube an dein Blut, das es für meine Schuld bezahlt hat. Ich danke dir, dass wir das wissen dürfen, Herr, dass wir darüber staunen dürfen, dass wir dich dafür anbeten dürfen. Lass uns das tun, Herr, dass unser Leben dadurch verändert werden, Herr, durch diese Wahrheit. Amen.